wenn Patienten mit einer akuten Sehstörung kommen, dann stellt sich natürlich für mich immer die Frage, muss ich schnell sein, muss ich reagieren? Dann ist es für mich wichtig, A, ist es sozusagen ein Negativsymptom, weil Negativsymptom nimmt natürlich meistens viel von der Wahrscheinlichkeit, dass es eine Migräne sein könnte.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema visuelle Phänomene. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Wenn sich Patientinnen und Patienten mit visuellen Phänomenen vorstellen, dann ist das oft gar nicht so einfach. Es gibt jede Menge Differentialdiagnosen und als drohende Gefahr am Horizont absolute Notfalldiagnosen, wie zum Beispiel die Netzhautablösung oder den Schlaganfall. Wir knöpfen uns daher dieses wichtige Thema heute vor. Wir sprechen zunächst darüber, wie man das diagnostische Feld durch Anamnese und klinische Untersuchung am besten eingrenzt. Dann gehen wir einmal im Schnelldurchlauf durch die häufigsten visuellen Symptome und dann starten wir in eine ganze Reihe von Mini-Kasuistiken, in denen ihr dann euer Wissen testen könnt und im Idealfall am Ende gut durchblickt. Wir legen direkt los. Als heutigen Experten begrüße ich herzlich Dr. Ozan Ehren. Er ist Oberarzt in der Neurologie an der München Klinik Bogenhausen und kennt sich bestens aus in der Differentialdiagnostik visueller Phänomene. Ozan, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast bist.
Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja eine knifflige Sache mit dem Sehen und vor allem mit so visuellen Phänomenen. Deswegen vielleicht gleich mal zu Beginn an die Hörerschaft. Stellt euch vielleicht einfach mal kurz vor, ihr wärt allgemeinmedizinisch tätig in einem MVZ irgendwo auf dem Land und es ist Freitag, kurz vor Praxisschluss und da kommt dann noch ein Patient zu euch und sagt, ich sehe auf dem linken Auge nichts mehr. Und zufällig seid ihr im gleichen Haus in diesem MVZ mit einem Neurologen und mit einer Ophthalmologin und beide schließen aber in weniger als einer Minute und die sind gleich weg. Welche Untersuchung macht ihr und wen von beiden ruft ihr an? Könnt ihr vielleicht einmal kurz überlegen? Und Ozan, dann würde ich die Frage einfach mal an dich weitergeben. Was würdest du machen?
Was hat der Patient nochmal selbst an Symptomen geschildert?
Er sagt, ich sehe auf dem linken Auge nichts mehr.
Genau. Das heißt, wir müssen erstmal lokalisieren. Der Patient gibt eine Lokalisation an. Er sagt, das linke Auge. Und das Wichtigste ist, das darf man ihm erstmal nicht glauben. Das kenne ich ja auch. Ich werde angerufen. Dann heißt es, Patient hat auf dem linken Auge nichts gesehen. Dann sage ich, woher weißt du, dass es das linke Auge war? Aber was hast du denn für einen Test unternommen? Dann kommt ganz häufig, ja, hat der Patient gesagt. Nur dazu muss man halt wissen, dass Patienten ja, wenn sie sich die Welt vorstellen, dann haben sie in der Mitte die Nase und alles, was links davon ist, ist dann vom linken Auge gedacht und alles, was rechts davon ist, ist dann vom rechten Auge gesehen. Und so funktioniert es aber nicht und dementsprechend muss man halt einen Abdeckversuch machen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute das dann einfach auch tun in der Situation. Das heißt, wenn der Patient sagt, ich sehe auf dem linken Auge nichts, dann muss man ihm das linke Auge mal zuhalten. Und wenn er dann sagt, oh, jetzt ist alles wieder super gut, ja, das ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist es das linke Auge gewesen. Aber wenn er sagt, nee, auch wenn ich jetzt mit dem rechten Auge blicke, sie haben recht, nach links sehe ich weiterhin nichts, dann muss es halt doch eher das Gesichtsfeld sein. Also wir müssen diese Unterscheidung treffen, immer ist es monokular oder ist es binokular und das ist nicht möglich, wenn wir uns nur auf die Anamnese verlassen. Also man muss einmal diesen Abdeckversuch unternommen haben, gerne auch alternierend und dann kann man sozusagen sich schon mal auf eine Läsion vor dem Chiasma oder halt nach dem Chiasma konzentrieren und das entscheidet dann so ein bisschen auch die Weichenstellung, ob das eher Richtung Augenarzt dann geht oder Richtung Neurologie geht. Also die Diagnose sichert man damit nicht, aber man hat so einen kleinen Kompass zumindest schon mal.
Und nochmal kurz zur Erinnerung, am Chiasma, da kreuzen die nasalen Anteile der Sehnervenfasern und die tragen ja die Information aus den temporalen Gesichtsfeldern. Also kann man ganz grob sagen, monokuläre Störung eher Richtung Ophthalmologie, binokuläre Störung eher Richtung Neurologie?
Grob richtig, ja. Der Kompass wird in die Richtung zeigen, aber das ist noch keine Diagnose. Ja? Also vor dem Chiasma, wenn ich einen Sehverlust auf dem linken Auge habe, sagen wir mal rein monokulär, kann das ein zentraler Hirnverschluss genauso sein wie eine Neuritis Nervi Optici. Ja? Das eine ist dann einmal neurologisch eher und das andere ist dann auch neurologisch, würde ich jetzt als jemand sagen, der gerne Schlaganfall macht, aber kann natürlich auch der Augenarzt erstmal machen.
Okay, aber so ganz grob kann das ja manchmal schon mal helfen, wenn die Kompassnadel zumindest schon mal in eine Richtung deutet, da muss man es natürlich noch festmachen. Lass es uns doch dafür so machen, dass wir einfach einmal die ganze Sehbahn uns entlanghangeln und schauen, welche Wege da der optische Reiz nimmt, bis er dann schließlich verarbeitet wird. Wo da welche Störung auftreten kann,
nur vorneweg, wenn jetzt gleich die Namen der Störungen kommt und ihr habt die nicht mehr alle parat, halb so wild, dafür ist diese Folge heute da, da gehen wir dann nochmal im Weiteren drauf ein. Aber ich würde jetzt gerne einfach erstmal wissen, was kann wo passieren und wie äußert sich das klinisch?
Also vorweg, wir haben natürlich das erste Sinnesorgan, was das Ganze fasst, ist natürlich das Auge. Davon haben wir zwei, paarig angelegt, links und rechts. Und alles, was erstmal das Auge selbst betreffen kann, ja, sei es jetzt eine Netzhautablösung oder eine Hornhautverkrümmung, das sind Themen, die monokulär sind und beim Auge dann sozusagen Thema sind. So auch die Gefäßversorgung natürlich so ein bisschen, da merkt man ja auch schon, Zentralarterienverschluss ist für mich als Neurologe in der Akutsituation auch erstmal ein Schlaganfall des Auges. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht zu einer Aion gekommen ist, also zu einer anterioren ischämischen Optikusneuropathie. Da gibt es ja einmal die arteritische, bekanntere Form und die nicht arteritische Form sozusagen, die aber dafür sehr viel häufiger ist. Und das merkt man schon, da gibt es Fachdisziplinen, die können sich natürlich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger dafür interessieren. Aber im Grunde genommen ist das erst einmal vom Kompass Auge so. Dahinter kommt dann das Kabel, der Nervus Opticus. Da kann es genauso gut ischämische Läsionen geben, wie gerade erzählt. Kann aber auch einfach eine Entzündung sein, wie zum Beispiel die Neuritis Nervi Optici. Dann kommt erstmal die Kreuzung, wie wir es ja vorhin schon geschildert hatten. Höhe des Chiasmas eben. Und da kann man sich vorstellen, das haben wir im Studium alle gelernt und alle gehört, aber nie gesehen. Ja, außer man war jetzt in der Neurochirurgie tätig. Das Scheuklappenphänomen, dass die äußeren Anteile des Gesichtsfeldes fehlen. Dann wird einem auch schnell klar, deswegen sage ich immer, die Läsionslokalisation ist so wichtig. Wenn man weiß, dass die nasalen Anteile kreuzen und dass die sich in der Mitte befinden, dann kann man sich ja vorstellen, dass klassischerweise eben das Hypophysenadenom, das dann mittig nach oben wächst, da halt einen Kompressionsdruck auslöst und dementsprechend dazu Ausfällen führt. So, dann kann man ja an sich eigentlich schon von dem Symptom, das man hat, sehr schnell eingrenzen, dass es da nicht viele Sachen in Frage kommen. Da muss ich jetzt nicht erst einmal an einen Schlaganfall denken. Und ab jetzt ist ja alles, was kommt, durch die Verschaltung so eine homonyme Hemianopsie, nur halt in unterschiedlichen Ausmaß. Das heißt, jetzt kommt da Tractus Opticus, dann kommt die Radiatio Optica und dann natürlich der Cortex, ja, was so dann unsere Leinwand darstellt letzten Endes.
Was kann da noch auftreten?
Also kann natürlich Tumoren sein, wir kennen das posteriore revisile Enzephalopathie-Syndrom, was ja auch gerne eben, wie der Name schon sagt, posterior ist, was häufig in hypertensiven Krisen, bei der Eklampsie der Schwangeren, aber auch bei Patienten mit jetzt unter Immuntherapie beispielsweise beobachtet wird.
Dann Epilepsien, Blutungen.
Ja klar, Blutungen ist auch, Schlaganfall haben wir ischämisch oder mit Blutung, neurodegenerative Erkrankungen natürlich, die dann auch Läsionen auslösen können.
Und das ist ja auch so ein bisschen die Gemeinheit, ne? An jeder Stelle können x Sachen vorkommen und das ist ja heute auch so ein bisschen das Thema, das wir beleuchten wollen. Wie ordnen wir das sinnvollerweise ein? Und ein ganz mächtiges Werkzeug ist ja da einmal mehr die Anamnese und natürlich auch die klinische Untersuchung. Können wir uns da zunächst mal draufstürzen? Welche anamnestischen Fragen stellst du denn immer?
Ja, Anamnese bei Sehstörungen ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Die Patienten sind die einzigen, die es sehen, im Normalfall. Und häufig sind die ja ängstlich oder sehr betroffen in der Situation. Und die meisten wollen ja einfach nur schnell zum Arzt oder die 112 wählen, was ja korrekt ist in den vielen Fällen. Und vergessen dabei eigentlich zu beobachten, was sie dann eigentlich nicht sehen oder schon noch sehen oder was sie vermehrt sehen. Und das führt jetzt schon so ein bisschen dahin, wie ich meine Fragen ausstelle. Vielen gelingt es nicht, in eigene Worte das Ganze zu fassen, also mache ich immer Angebote. Das heißt, ich frage immer, wie war denn der Symptomtyp eigentlich? Hatten Sie jetzt ein Mehr an Symptomen? Also das heißt, war da ein Mehr an Sinneseindruck? Also ein Mehr an Sinneseindruck wäre zum Beispiel das klassische Flimmerskotom. Da hat was geflimmert, ich habe Kristalle gesehen, Blitze gesehen. Ja? Oder ist es ein weniger? Ja, das war einfach blind. So, ich habe da einen Fleck gehabt, ich konnte da gar nicht durchschauen, da hat einfach was gefehlt. So, das heißt, Angebot machen, sind es eher positive Symptome? Das gibt schon einen gewissen Kompass wieder oder sind es eher negative Symptome? Und manchmal, und das ist interessant, da wird es auch ein paar Erkrankungsbilder geben, können wir vielleicht noch, wenn wir die Zeit finden, drüber sprechen, schämen sich Patienten auch einfach drüber zu sprechen. So dann beispielsweise, wenn es darum geht, dass es so Wahrnehmungsstörungen, so Metamorphosien sind, dann sagt man, haben Sie vielleicht etwas beobachtet, was Ihnen merkwürdig vorgekommen ist und machen Sie einfach Angebote. Ist Ihnen etwas zu klein, zu groß vorgekommen? Das sieht man häufig bei Migränen mit Aura-Patienten. Die haben klassischerweise neben dem Flingerskotom auch manchmal so Empfindungsstörungen des eigenen Körpers, aber auch fremde Objekte, die ihnen dann zu groß oder zu klein vorkommen beispielsweise.
Weil du das gerade angesprochen hast mit dem sich schämen, das betrifft ja oft ältere Leute, also da muss man immer ein bisschen aufpassen, haben wir ja nachher auch einen Fall zu. Ich will nicht zu viel spoilern, aber vielleicht könnt ihr es euch schon mal im Hinterkopf behalten. Was für weitere Fragen stellst du anamnestisch?
Für mich, also nachdem der Symptomtyp geklärt ist, also war da ein mehr oder ein weniger Sinneseindruck, waren es also positive oder negative Symptome, frage ich immer nach dem Zeitprofil. Das ist für mich tatsächlich auch entscheidend. Es macht ja einen Unterschied, ob etwas sofort und maximal passiert ist. Das lässt mich ja dann eher so an ischämisch-vaskulär denken. Oder ist es etwas, was sich über Minuten entwickelt hat und dann gewandert ist? Ja, das lässt ja dann eher mal so an eine Migräneaura zum Beispiel denken, wo eine gewisse Entwicklung drin gesteckt hat. Oder wie ist es, wenn etwas ist, das immer Sekunden und dann immer wieder kommt und immer gleich und stereotyp ist? Das lässt uns mal so an so zum Beispiel so an Anfälle denken. Und wenn etwas sich jetzt über die letzten Tage langsam entwickelt hat und irgendwie immer mehr wurde, das lässt mich halt eher so etwas Entzündliches denken oder vielleicht etwas Raumforderndes oder vielleicht was auch das Auge jetzt betrifft, keine Ahnung, Glaukom, zunehmender Augeninnendruck oder dergleichen, ja, das noch nicht dekompensiert ist.
Vielleicht können wir das nochmal festmachen, abrupt, nicht abrupt, wenn es innerhalb einer Minute passiert.
Mhm. Das ist für mich noch abrupt.
Das ist noch abrupt,
okay. Das ist noch abrupt.
Ab wann ist nicht mehr abrupt?
Ja, für die klassische Migräneaura sagt man ja, dass sie sich so innerhalb von 5 Minuten entwickeln sollte und dann halt, sagen wir mal, für bis zu einer Stunde anhält. Alles, was unter 5 Minuten ist, das ist schon also sehr bezeichnend dafür, dass es eigentlich keine Migräneaura ist, wenn man ehrlich ist.
Okay, da denkst du dann eher Richtung?
Richtung Ischämien oder Richtung Epilepsien. Ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so die typische klassische Epilepsie, die dann in den großen Anfall mündet. Die maskiert sich ja selbst. Es geht ja da wirklich nur um ganz isolierte Formen, wo es dann zu visuellen Auren kommt, die dann aber natürlich dementsprechend noch ganz anders geartet sind. Erstens basieren die auf einer fokalen Läsion in den meisten Fällen. Dementsprechend sind die im Gesichtsfeld fix lateralisiert. Das heißt, das geht immer an derselben Stelle los. Deswegen ist es immer sehr stereotyp. Ist bunter, können auch mal Formen sein. Das macht die Migräneaura ja nicht. Die ist ja eher häufiger schwarz-weiß. Und die wechselt auch gerne mal die Seite. Ja, mal ist sie ja links, mal ist sie ja rechts. Mal entwickelt sich langsamer, mal schneller. Aber auf jeden Fall nicht dieser abrupte Beginn und dann nur eine Dauer weit unter 5 Minuten. Das spricht tatsächlich eher gegen die Migräneaura.
Okay, das klinisch natürlich jetzt schon mal sehr praktisch, um eine fokale Epilepsie anhand der Aura vielleicht von der Migräne zu unterscheiden. Es ist ja aber auch wichtig, wie lange sowas dann anhält, ne?
Absolut, absolut. Das ist auch Teil des Zeitprofils, ist nicht nur, wie ist es entstanden, sondern A, wie lange ist es geblieben und B, ist es das erste Mal. Das macht natürlich qualitativ einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie 20 visuelle Phänomene erlebt habe in den letzten 2 Jahren, die stets für eine halbe Stunde angehalten haben und dann ohne Residuen wieder abgeklungen sind. Und jetzt ist es das 21. Mal aber so ein bisschen anders. Da ist natürlich meine Angst bei einer 25-jährigen Patientin eher ein bisschen geringer, dass das jetzt ein Schlaganfall sein könnte, ja. Wenn sich aber etwas zum allerersten Mal zeigt, wenige Sekunden vielleicht anhält, zum Beispiel mit einem kompletten Visusverlust auf dem linken Auge einhergeht und dann ist wieder gut, das nehme ich natürlich ernst. Das kann ja sozusagen der Vorbote eines Drohnenschlaganfalls sein und halt sich in Form einer Amaurosis fugax jetzt gezeigt haben. Also die Dauer ist natürlich immer entscheidend und auch hatte ich das schon mal in meinem Leben oder hatte ich das noch nicht?
Ja, ganz wichtiger Punkt natürlich. Gibt es noch weitere, die du abfragst?
Ja, also ist es denn mit Schmerzen verbunden, ist es ohne Schmerzen verbunden, gab es eine autonome Begleitsymptomatik oder nicht? Aber das würde ich dann, ab dem Moment geht es dann schon sehr ins Detaillierte, da habe ich schon eine Verdachtsdiagnose dann, wenn ich das dann abklopfe. Aber so für den Anfang würde ich sagen, wie ist der Symptomtyp gewesen, wie ist das Zeitprofil gewesen, also von der Entwicklung bis zur Dauer, bis ist es das erste Mal oder nicht? Das wären für mich die wichtigsten Sachen, um schon einen gewissen Diagnosekompass für mich zu haben.
Und dann geht's Richtung klinische Untersuchung. Wir haben ja schon gehört, du startest mit dem Abdeckversuch. Was machst du noch?
Das ist interessant, wenn ich jetzt so diese Fragen bekomme und so drüber nachdenke, dann merke ich natürlich, dass es da noch mehr und noch mehr und noch mehr gibt. Klar, der Abdeckversuch, das habe ich jetzt gesagt, das möchte ich verstehen, wo ist die Sehstörung, aber wir machen den Abdeckversuch auch gerne bei Leuten, die einfach nur Doppelbilder angeben, ja. Und wenn ich jetzt einen Abdeckversuch mache und ein Auge ist zugedeckt und die Doppelbilder sind weg, dann weiß ich ja, oh, das muss eine binokuläre Diplopie sein, das heißt, da habe ich ein neurologisches Problem eher. Oder halt eine, sagen wir mal, okulomotorische Problematik. Kann ja auch sein, dass da einfach ein raumfordernder Prozess hinter der Orbita ist, wieso sich mein Auge nicht mehr gut mitbewegt. Wenn ich jetzt aber ein Auge zudecke und das auf dem anderen betroffenen Auge bleibt es, dann habe ich ja noch eine monokuläre Diplopie. Das heißt, da muss ja irgendwie optisch was passieren, dass das Bild nicht auf der Retina so platziert ist, wie es hin müsste. Astigmatismus, Keratokonus, ja. Also es ist da irgendwas mit Hornhaut und Linse zum Beispiel nicht stimmt. Ansonsten ist natürlich die Perimetrie für mich noch entscheidend. Wie gesagt, viele Patienten merken ja noch nicht einmal, dass sie einen Gesichtsfelddefekt haben, sondern schildern einfach nur, dass sie gegen ein Regal laufen oder dass sie jetzt einen Unfall gebaut haben mit dem Auto, die Straßenseite nicht mitbekommen haben. Und dann mache ich eine fingerperimetrische Untersuchung. Diese Gesichtsfeldtestung, die ist auch super. Man muss sie halt richtig machen.
Mhm. Gibt es da so typische Fehler, die du immer wieder siehst?
Zu zu weit weg, zu nah dran, das sind typische, so eine Armlänge reicht meist, gell? Unterschiedliche Höhen, der Patient sitzt irgendwie auf dem Stuhl und der Untersucher ist irgendwie 2 Meter groß und schaut von oben runter, dann weiß ich auch nicht ganz genau, kommt der Arm jetzt von links, rechts, von unten, oben. Also man sollte schon auf einer Höhe sitzen, ungefähr eine Armlänge Abstand halten, Nase zu Nase zeigen lassen. Idealerweise schaut der Patient auch die Nase an und nicht den Finger.
Das klappt ja auf Anhieb jetzt nicht immer, ne?
Nee, also wenn sozusagen... Wenn man den Patienten machen lässt, dann testet man seine Neugier am Ende des Tages, aber man testet halt nicht sein Gesichtsfeld. Also der muss schon auf die Nase starren.
Hast du da was du immer sagst, wie du das erklärst? Ich finde das gerade in der Neurologie ja oft das Schwierigste, zu erklären, was man will von den Patientinnen und Patienten.
Man muss einfach 4 bis 10 Mal wiederholen, dass man bitte auf die Nase geschaut bekommt.
Okay.
Es hilft nichts. Man muss es einfach immer wieder tun. Aber daran scheitert sozusagen die Qualität der Untersuchung letztlich. Patienten auch gerne nicht nur das Auge zukneifen lassen, sondern mit einer der beiden Hände einfach abdecken lassen. Weil da beobachtet man häufig, dann geht das Auge doch wieder auf, dann wird es nicht ganz zugekniffen. Auch der Untersucher idealerweise, ja, auch wenn es unangenehm ist, einfach mit einer Hand abdecken. Wir wollen ja genau die Konfrontation zum Patienten. Das heißt, wir wollen ja genau dasselbe sehen können, was er sieht. Und das ist natürlich unfair, wenn ich beide Augen offen lasse. Und wenn ich diesen Versuch mit dem Patienten so mache, dass ich beide Augen offen lasse und ihn nur eins abdecken lasse, ist auch ein klassischer Fehler. Ja, für einen schnellen Überblick reizt, aber wenn Sie das wirklich sauber testen wollen, würde ich eigentlich jedem Untersucher empfehlen, auch selber ein Auge zuzuhalten. Also genau das spiegelbildliche Auge. Wenn er links hat, dann hält ich rechts.
Okay. Dann eine Frage, leuchtest du mit der Leuchte oder mit dem Handy?
Wenn ich die Leuchte dabei habe, mit der Leuchte, ansonsten tatsächlich mit dem Handy.
Ach, wenigstens ehrlich. Ich mache mal für alle, die bei Spotify zuhören, eine Umfrage unten in die Shownotes rein. Dann könnt ihr mal abstimmen, was ihr macht. Ich bin gespannt, welche Fraktion da die Nase vorne hat. Team Leuchte oder Team Handy. Wenn du leuchtest, worauf achtest du?
Immer schön von unten reinleuchten, ich will ja keinen blenden. Das beobachte ich auch immer. Manche haben so bei Amazon so Maglite und dann denke ich mir auch, okay, wenn er jetzt noch keine Sehstörung hatte, danach hatte sie auf jeden Fall. Ansonsten immer interessant natürlich, ob es eine relativ afferente Pupillenstörung gibt, also einen Pupillendefekt gibt. Also mit dem Swinging Flashlight Test. Das heißt, ich leuchte einmal in das eine Auge, dann kommt es zu einer Pupillenreflexreaktion, zu einer Miosis auf beiden Augen, ist klar. Das betroffene Auge, wo die afferente Leitung nicht mehr so gut ist, da kommt es dann meistens halt entweder zu einer geringeren Reaktion, zu keiner Reaktion oder vielleicht manchmal sogar auch zu einer Mydriasis. Es geht so ein bisschen sogar noch auf, weil dann die Afferenz von der Gegenseite halt überwiegt.
Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, welcher Befund da für welche Pathologie spricht und wie er normal, also physiologisch ablaufen sollte?
Ja, bei einem gesunden Patienten sollte auf beiden Seiten stets das Auge einfach in der Miosis resultieren. Und wenn jetzt aber bei einem Auge zum Beispiel durch eine Optikusneuritis oder durch eine anterior-ischämische Optikusneuropathie oder von mir aus auch bei einem Glaukom es zu einer Läsion gekommen ist, zu einer afferenten Pupillenstörung, dann ist es so, dass das angeleuchtete Auge, das die Störung hat, eben die Miosis nicht so gut macht und dementsprechend da es immer zu einer Aufweitung kommt, ja? Oder zu einer nicht so guten Miosis wie auf der Gegenseite. Einfach hin und her schwingen. Und dann sieht man, die eine Pupille reagiert immer beide Seiten, wird schön klein. Bei der einen wird es nicht klein, sondern wird eher wieder grob.
Alles klar. So viel zur Anamnese und zur klinischen Untersuchung. Jetzt würde ich gerne noch einige Begriffe festzurren. Wir können das ja in so einer Art Schnelldurchlauf machen.
Okay.
Ich sage einfach den Namen eines visuellen Phänomens. Und du sagst dann, was sich klinisch zeigt und vielleicht auch spannend, was die Betroffenen berichten, und dann schauen wir auch noch drauf, welche Krankheit potenziell dahinter stecken könnte. Bist du bereit?
Bin bereit.
Okay, dann legen wir los. Photopsie.
Das sind kurze Lichtblitze, die meistens von so peripher reinziehen. Was sagt der Patient? Der sagt sowas wie, es blitzt am Rand oder so Kamerablitze, so Fotos werden geschossen, sowas. Klassischerweise zum Beispiel bei einer Netzhautablösung, Glaskörperzug, sowas.
Sehr gut, wir machen weiter. Skotom.
Skotom sagt ja nur, dass das zu einem Ausfall im Gesichtsfeld gekommen ist, ein Loch, ein Fleck, und das ist das, was der Patient dann auch schildert, wenn es ihm auffällt. Ja, der fehlende Stück ist wie so ein blinder Fleck, sagt er dann. Kann überall sein. Kann natürlich sein, dass die Retina defekt ist, kann sein, dass es eine Läsion vom Optikus gibt, kann sein, dass ich einen Schlaganfall hatte, kann sein, dass ich jetzt eine Migräneaura hatte. Das ist halt wichtig, dass wir da wieder monokular gegen binokular testen, um da sozusagen zu verstehen, was ist das denn für ein Defekt.
Dann das Flimmerskotom.
Das ist eigentlich mein Lieblingswort in der Neurologie fast, weil es schon alles beschreibt, was drin sein muss. Es flimmert erst, also ein positives Symptom, oder? Und dann kommt das Skotom, das ist das negative Symptom, also sehr bildmalerisch, das mag ich ganz gern. Was sagt der Patient? Der Patient sagt, ich sehe Zickzack, ich sehe flimmernden Halbkreis, flimmernden Bogen und danach wird es dunkel. Meistens wächst es ja sozusagen von zentral in die Peripherie. Wie gesagt, erst das Flimmern, erst das Zeichen der Aktivität und dann kommt sozusagen das Skotom. Das ist in den allermeisten Fällen, wenn es sich so klassisch entwickelt, natürlich die Migräneaura, wenn man ehrlich ist. Ja, wenn das jetzt irgendwie ist, dass da Patienten können das ja nicht ganz gut sagen meistens, dass es dann irgendwie doch vielleicht eine Mischung aus Blitzen ist und dann aber irgendwie dunkel wird, wenn jetzt dann noch so ein bisschen vielleicht so Trübungen dazukommen, dann könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass sich auch bei einer Netzhautablösung sowas mal zeigen kann, ja. Und so eine anteroischämische Optikusneuropathie kann sicherlich auch mal so ein Balken, so ein Skulptur machen, aber er sollte idealerweise eben nicht dieses wandernde, flimmernde etwas sein, was man sonst von der Migräneaura beschrieben bekommt.
Ist es wichtig, ob es Bogen oder Balken ist, das Flimmerskotom?
Also wenn das der Patient richtig gut beschreiben kann, dann ist Bogen eher sozusagen für die Migräneaura sprechend. Und Balken ist dann tatsächlich eher so für Läsionen des Optikus oder auch von, wenn man sozusagen von Vorhang spricht, der dann von der Seite reinzieht, der auch mal gerne balkenförmig sein ist, also halt dann für die Netzhautablösung spricht, ja.
Okay, dann machen wir weiter. Rußregen.
Ja, das sind halt so viele dunkle Punkte, die man sozusagen dann wahrnimmt. Der Patient sagt, es ist halt einfach, es schaut aus wie Ruß, schwarze Punkte, häufig eben bei Netzhautriss, ja.
Okay, Mouche Volante oder Floaters werden die auch genannt?
Floaters, ja. Haben wir alle bestimmt schon mal gehabt, wenn wir sozusagen so im Sommerurlaub nach in den Himmel mal so geschaut, dann sieht man, wenn man den Kopf nach links bewegt, irgendwas bewegt sich da so wurmartig mit nach links und wenn man sich wieder nach rechts bewegt, bewegt sich irgendwas so wurmartig mit nach rechts. Das sind einfach sozusagen Glaskörpertrübungen letzten Endes. Patient sagt Mückenfäden, die sich halt mitbewegen, das ist glaube ich fast das Wichtigste. Das ist meistens gutartig, wenn man ehrlich ist. Wenn das jetzt aber kombiniert ist wieder mit so Blitzen und dem Schatten, der reinzieht und viel davon, so im Sinne eines Rußregens, dann hätte ich schon wieder Angst vor der Netzhautablösung. Ist ein bisschen augenlastig geworden.
Ja. Tja, das ist ja aber heute auch das Thema, ne? Also ich führe dich hier auch weg von der Neurologie aus deiner Komfortzone hinein in die anderen Gefilde der Ophthalmologie.
Ich merke schon. Ja, aber das ist der Alltag. Das ist so, im Alltag ist das ja leider so.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen ist es auch so unbeliebt. Ist ja beim Schwindel auch so ein bisschen, ne? Das ist ja auch so ein sehr unbeliebtes Leitsymptom. Mhm. Kann immer alles sein. Kann hochakut sein oder richtig mit Zeit oder psychosomatisch. Also das ist einfach sehr unangenehm manchmal in der Praxis, in der Notaufnahme, das dann zu beurteilen. Beim Schwindel haben wir eine wirklich super Online-Fortbildung zu. Da setze ich euch einen Link in die Shownotes, Rabattcode inklusive. Und was zumindest den Schwindel angeht, da habt ihr diese Fortbildung, dann blickt ihr durch. Bei Wahrnehmungsstörungen haben wir jetzt zumindest diese Podcast-Episode. Aber ja, es ist einfach kompliziert und unbeliebt.
Ja, kann ich unterteilen.
Ich glaube, die allermeisten, aber wir bringen ja jetzt Licht ins Dunkel. Lass uns weitermachen. Das Halo-Phänomen.
So ein Halo ist Lichthilfe um Lampen zum Beispiel. Das ist so ein Heiligenschein, der so ein bisschen schimmert. Also ich sehe so Ringe um Lichtquellen zum Beispiel. Mein Katarakt, Hornhauttrübungen. Wenn es jetzt irgendwie mit so Schmerz und rotes Auge und wirklich stark und dann kann man auch mal an Augeninnendruck denken, dass dann die kann auch manchmal durch diese Hornhautvorwölbung könnt ihr auch mal so ein Halo bekommen.
Okay, dann das Blue Field End Optic Phenomenon, auch bekannt als Scherer-Phänomen.
Das ist einfach, das Scherer-Phänomen ist gut. Das ist eigentlich ein physiologischer Prozess, wenn man ehrlich ist, haben wir alle, es gibt Leute, denen das ein bisschen mehr war und ein bisschen weniger war. Also entoptisch heißt das ein Phänomen des Auges selbst, mit anderen Worten, und wir können das alle versuchen wahrzunehmen, wenn wir in so einem blauen Himmel schauen, das muss halt ein blauer Hintergrund sein, dann ist der Kontrast am besten. Und dann sieht man so kleine Würmchen, die so durch den Himmel schlängeln. Und die flitzen so richtig durch. Und das sind die Leukozyten, die sich dann in den retinalen Kapillaren fortbewegen.
Ja, ich habe das sehr ausgeprägt, wenn ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern darf.
Aha. Ist total spannend. Die einen nehmen es mehr wahr, die anderen weniger. Aber eigentlich sollten wir es alle wahrnehmen können. Wie gesagt, weil es ein rein physiologischer Prozess ist letztlich. Und beruhigt die Menschen ja, wenn man weiß, dass es nichts Schlimmes ist.
Okay, dann machen wir weiter. Mikro- bzw. Makroskopie.
Das sind verzerrte Wahrnehmungen der Umwelt letzten Endes. Also Makro und Mikro, der Name ist schon beschreibend. Dinge werden zu groß oder Dinge werden zu klein wahrgenommen. Patient sagt, das Auto da vorne war riesig oder meine Hand hat riesig ausgeschaut. Das gibt es auch als riesig fühlen. Das ist tatsächlich bei den Migränepatienten gar nicht so selten.
Okay, ja. Wieder mal die Migräne. Beide Begriffe sind ja den Metamorphopsien zuzuordnen. Vielleicht kannst du diesen Überbegriff auch nochmal erklären, bitte.
Ja, es ist halt, wenn sozusagen das Sehen an sich einfach verzerrt ist. Also Linien sind krumm, Gesichter sind verzogen. Das kann sozusagen häufig auch mit Störungen der Makula zusammenhängen. Aber auch, wie gesagt, im Rahmen der Migräne einfach so auftreten.
Phosphene?
Phosphene, das ist, wenn wir sozusagen Licht wahrnehmen, aber ohne, dass es eine Lichtquelle gibt, ja. Was sagt der Patient? Er sagt sowas wie, ich sehe Sterne. Wenn ich jemanden mal kräftig aufs Auge schlage, dann sieht er auch Sterne. Ja? Oder wenn jemand mal hinten auf den Kopf geknallt ist, dann kommt tatsächlich durch Zug Raumoptikus und an der Retina kommt da tatsächlich einfach auch zu klein so Lichtphänomen, Lichtreizen, würde ich sagen. Würde ich in den allermeisten Fällen Richtung Auge platzieren, gibt es aber auch bei der Migräne.
Die ist schon so ein Chamäleon, ne?
Ja, den Migräne-Joker, den kann man eigentlich immer ziehen, sollte man nur nicht, wenn man das Besseres weiß.
Ja, wir arbeiten ja dran, wir machen weiter, die Palinopsie.
Palinopsie beschreibt Nachbilder. Wir kennen ja alle das Einbrennen, wenn man lange Zeit an eine Stelle starrt und dann sieht man, keine Ahnung, so einen schwarzen Fleck angezeigt und dann schaut man eine weiße Wand an und plötzlich ist es Jesus oder Bob Marley. Man kennt es ja, oder? Diese Spiele, die man so in der Kindheit gemacht hat. Man starrt lange genug, das hat winzig sozusagen in die Netzhaut einbrennt. Das wäre ein typisches Nachbild. Das gibt es aber auch positiv. Zum Beispiel beim Visual Snow kommt es gerne mal vor, dass Patienten sagen, ja, wenn ich auf den PC-Monitor schaue, dann nehme ich den 1:1 mit, wenn ich dann beispielsweise einen Aktenordner aus dem Schrank nehme, dann sehe ich den einfach noch für eine Weile. Das gibt es aber auch als Nachbilder bei sich selbst bewegenden Objekten. Das heißt, ein Auto fährt beispielsweise im Dunkeln, bremst und dann sieht man so ein Trailing. Sozusagen ein Schweif wird gezogen von den Bremslichtern. Oder ich schaue auf einen schnell geschossenen Fußball und dann zieht es auch so einen Schweif mit sich. Das wären sozusagen typischerweise Nachbilder.
Was kann das auslösen?
Wie immer die Migräne. Ich versuche ja immer wieder ins Neurologische zurückzukommen, merke ich gerade. Visual Snow, das ist ganz ausgeprägt bei Visual Snow-Patienten. Können wir später nochmal drüber sprechen. Substanzmissbrauch, halluzinogene Drogen, sowas. Selten, glaube ich, auch mal epileptische Anfälle, so Okzipitale, aber das ist dann auch schon Richtung Rarität. Sollte man, wenn es neu ist und ausgeprägt ist, schon auch abklären.
Gut, wir haben es gleich geschafft mit der Schnellrunde. Lass uns noch über die Photophobie sprechen.
Das ist gut, das sagt allen was. Und eigentlich sind wir ja alle zu einem gewissen Ausmaß auch photophobisch, oder? Ich meine, das Licht muss ja noch stark genug sein, dass es uns wehtut, letzten Endes. Viele von uns können nur nicht lange in die Sonne schauen. Das ist einfach die Lichtempfindlichkeit. Aber es gibt halt Leute, die sind schon bei Alltagslicht sehr empfindlich. Wir kennen das ja. Und das kann man ja auch unterschiedlich steigern. Migränepatienten sind sowieso schon ein bisschen lichtempfindlicher als Beispiel. Migräne mit Aura-Patienten sind nochmal lichtempfindlicher. Migränepatienten in der Attacke sind lichtempfindlicher als solche, die gerade in keiner Attacke sind. Migräne mit Aura-Patienten in der Attacke sind nochmal lichtempfindlicher als solche, die nur die Aura haben, aber keine Attacke haben. Und es steigert sich dann zu chronischen Migränepatienten und letzten Endes auch Visual Snow-Patienten. Das ist tatsächlich eins der Hauptkriterien von denen, über das sie am meisten klagen. So eine sehr starke Lichtempfindlichkeit erklärt auch, warum viele von ihnen auch im geschlossenen Raum zum Beispiel mit einer Sonnenbrille rumlaufen.
Und dann habe ich noch die optische Halluzination in petto.
Ja, gut, ist, glaube ich, uns auch rein klar. Dinge sehen, die halt nicht da sind, letzten Endes visueller Natur. So, was sagt der Patient? Ich sehe Menschen, ich sehe Tiere. Ja. Das ist halt jetzt halt die Frage, jetzt haben wir jetzt nur von Augenheilkunde und Neurologie gesprochen. Wenn diese optischen Halluzinationen noch mit einem reden und irgendwelche Befehle geben, dann würde ich eher, glaube ich, Richtung Psychiatrie dann gehen, ja. Wenn es rein optisch ist, muss man schauen.
Ja, kann es schon mal geben, ne, bei Schizophrenie und schizoaffektiver Störung, aber das wirklich Häufige ist ja organische Psychose, also Delir oder eine andere organische Halluzinose oder eben Substanzen, ne, Alkoholentzugsdelir, Halluzinogene, LSD, Psilocybin ist da zu nennen, natürlich auch MDMA und so weiter. Da hat man ja dann eher die optischen. Und vielleicht da noch eine Frage, man unterscheidet ja die Halluzinationen von den Pseudohalluzinationen, also wenn jemand ja weiß, dass das, was er oder sie gerade sieht, eigentlich nicht da ist, spricht man ja von einer Pseudohalluzination. Wie ist das bei dir in der Neuro? Ist das eher dann eine Pseudo- oder eher eine echte Halluzination?
Also ich arbeite ja auch viel auf, wie gesagt, auf der Schlaganfallstation und das ist schon so, das ist immer ganz schwierig zu verstehen, der Patient, wenn er jetzt angibt, dass er da irgendwelche Fratzen sieht, ja, ist das jetzt Teil eines Delirs? Das ist ja ein häufiges Symptom, das wir auch haben. Das heißt, es muss ja gar nicht jetzt akut psychiatrisch krank sein. Viele unserer Patienten sind einfach alt, werden aus dem gewohnten Umfeld gerissen, werden delirant und dann erzählen die halt, ja. Aber wir haben natürlich auch viele Patienten mit Posterior-Infarkten, die dann nach etwas greifen oder nach etwas schauen. Und wenn man die dann fragt, sehen sie etwas, dann erstmal zögerlich sind. Und dann sagt man, ja, können Sie ruhig sagen, ist das etwas, was da nicht hingehört? Und dann kommt schon noch sehr häufig, ja, da sind Blumen oder da sind Fratzen oder da kommt ein Zug auf mich angeschossen. Und dann fragt man einfach, ist es echt oder nicht? Und dann sagen die allermeisten natürlich dann in dem Fall, nein, ich weiß, dass es nicht echt ist. Und viel interessanter ist, dass eben viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, deswegen ist die Dunkelziffer sehr viel höher von solchen, die optische Halluzinationen haben, nachdem es zu einem fehlenden visuellen Input kommt. Also zu einer visuellen Deprivation. So ein bisschen wie Phantomschmerzen, wenn der Arm weg ist, haben sie halt jetzt hier so Phantomhalluzinationen, wenn der visuelle Input fehlt. Also das ist klassische Charles-Bonnet-Syndrom, nennen wir es beim Namen.
Ja, Ozan, du spoilerst hier schon. Visual Snow hast du genannt, jetzt das Charles-Bonnet-Syndrom. Wir gehen jetzt nicht näher drauf ein.
Wahrscheinlich kommen wir später noch dazu, ich weiß es nicht.
Unbedingt. Okay. Also für euch schon mal, das ist nachher eine der Lösungen. Wir kommen nochmal auf so ein kleines Quiz nachher zu sprechen. Da werdet ihr das nochmal hören. Ich würde aber gerne einmal von dir davor noch wissen, wo gehen denn bei dir so richtig die Alarmglocken an?
Wenn Patienten mit einer akuten Sehstörung kommen, dann stellt sich natürlich für mich immer die Frage, muss ich schnell sein, muss ich reagieren? Dann ist für mich wichtig, A, ist es sozusagen ein Negativsymptom, weil Negativsymptom nimmt natürlich meistens viel von der Wahrscheinlichkeit, dass es eine Migräne sein könnte.
Ganz kurz, ne? Negativ heißt, es geht was weg, also man sieht was nicht mehr. Positiv heißt, es kommt was dazu, also zum Beispiel ein Lichtbalken oder so.
Ja, genau, genau. Dann, wie hat es sich entwickelt? Hat es sich rasch entwickelt, also binnen einer Minute? Das spricht ja dann doch eher für was Vaskuläres, so als Red Flag. Und dann gibt es sozusagen noch Begleitsymptome, wo ich mir denken müsste, oh, das ist jetzt irgendwas, was vielleicht über das Sehen hinausgeht. Also vielleicht erst eine Sehstörung angegeben und dann wenig später vielleicht schon einen epileptischen Anfall gehabt bei einer Patientin, wo die Epilepsie nicht bekannt ist und wo der Blutdruck bei 250 war, kurz nach der Schwangerschaft. Dann natürlich das Alter spielt eine Rolle. Jemand, der 23 ist, wie wahrscheinlich ist es, dass es da vielleicht zu einem Embolus gekommen ist, ja, von einem Vorflimmern, eher unwahrscheinlich. Wenn jemand das mit aber 60, 70 hat, dann steigt natürlich das Risiko. Was ist mit jemandem, der beispielsweise eine B-Symptomatik hat, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen vielleicht in den letzten Wochen schon und nun irgendwie ein Augenlicht verliert und dann ist die Blutsenkung massiv erhöht? Da denke ich natürlich dann zum Beispiel an eine Arthritis temporalis, ja. Also für mich wichtig als Red Flag ist immer, ist es irgendwie mit Schmerzen verbunden, ist irgendwie eine sehr auffällige Begleitsymptomatik noch dabei, ist es sehr rasch, hat sehr rasch angefangen und sind es eher Negativsymptome als Positivsymptome. Man darf es jetzt nicht in Sicherheit wiegen, auch Schlaganfälle machen Positivsymptome. Es gibt auch lokale Reizphänomene, die dann zu Blitzen, Flimmern und dergleichen führen, aber dann fehlt so ein bisschen dieses Wandern. Also auch Schlaganfälle, klar, können Positivsymptome machen, aber häufig ist natürlich negativ eher gefährlich als positiv.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Differentialdiagnostik. Ich würde vorschlagen, wir machen es so. Wir konzentrieren uns jetzt einmal auf die Migräne und die typische Migräne-Aura und nehmen das dann als so eine Art Basis, von der wir dann andere Erkrankungen anhand ihrer Klinik abgrenzen. Also das ist sozusagen unsere Homebase dann, die Migräne. Mhm. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, wie ist das denn ganz typischerweise?
Ja, so ganz typisch gibt es nicht, auch wenn wir sozusagen die von der typischen Migräne-Aura mal sprechen. Sagen wir es mal so, bei der Hälfte der Patienten läuft es mehr oder weniger immer gleich ab. Bei der anderen Hälfte kann es eben variieren, ist es nicht so ganz stereotyp. Die Migräne-Aura entwickelt sich erstmal langsam, wie gesagt, so über die 5 Minuten. Klassischerweise sprechen wir von dem Flimmer-Skotom, was zentral beginnt und mit einem Flimmern in die Peripherie wächst und dann folgt eben das Skotom. Hatten wir ja anfangs ja schon, dass ich das Wort so gern mag, deswegen, weil es so schön deskriptiv ist. Das hält dann bis zu 60 Minuten an, sagt man. Das ist jetzt, sprechen wir nur rein vom Visuellen. Die allermeisten da dort 15, 20, 30 Minuten. Das Korrelat ist ja die Cortical Spreading Depression. Das ist zumindest jetzt unser Verständnis nach aktuellem Wissensstand. Und das ist eine Erregungswelle, die so mit 3,5 Millimetern über den Cortex wandert. Und je nachdem, wie schnell eben die Areale abwandert, wie weit die wandert und welche Areale es trifft, kann es natürlich auch zu weiteren Ausfällen kommen. Zum Beispiel sensorischer Genese ist ganz häufig dann, hat noch ein Drittel der Patienten. Sprechen und Sprache ist noch so bei einem Fünftel ungefähr betroffen, kann man sagen. Wenn es wirklich motorisch ist, oder man sagt ja auch, die Migräne-Aura kann nach der ICRD-3, das sind die Kriterien ja der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft, auch Hirnstamm oder rein retinal sein, die würde ich immer ausklammern. Also sobald jemand mit Hirnstammsymptomen kommt oder eine rein angeblich retinale Aura hat, ja, das ist alles natürlich fein beschrieben und gibt es in der Wissenschaft und wir lieben alle Anekdoten, das ist klar. Aber in den meisten Fällen, nochmal, mit der Migräne kann man immer alles erklären. Wenn Hirnstammsymptome auftreten oder wirklich rein retinale Symptome auftreten, dann ist es bis zum Beweis des Gegenteils erstmal keine Migräne-Aura gewesen. So, würde ich jetzt erstmal für mich so nehmen. Das ist, bringt uns im Alltag weiter und macht eine sicherere Medizin, als wenn man den Migräne-Joker zieht.
Schon mal ein wichtiger Hinweis, wie ist der zeitliche Ablauf?
Also klassischerweise ist es immer sukzessive, das eine fängt an und dann wandert sozusagen das Signal weiter und dann kommt der nächste Ausfall, zum Beispiel sensorischen oder aus dem aphasischen, aber das muss nicht sein, kann sein, dass der Patient erst nicht sprechen kann und dann das Visuelle kommt und kann auch sein, dass das Visuelle mal ausbleibt und das ist das, was dem Patienten auch häufig Angst macht. Das ist ganz spannend tatsächlich. Wir müssen ja sagen, die Migräne-Aura ist ja primär visueller Natur, das heißt, die allermeisten haben erstmal eine visuelle Aura. So. Manchmal bleibt die aber weg. So, und dann kommt das sensorische Phänomen. Oder anders, die Patienten haben zum ersten Mal was Sensorisches, das heißt, sie haben Kribbelparästhesien, zum Beispiel brachiofazial, und kommen dann in die Notaufnahme und dann sagen sie, ich habe brachiofaziales Kribbeln, oder sagen sie nicht, sagen mein Arm und mein Gesicht kribbelt, ja, das sagen sie eher, und die Koordination ist vielleicht gestört, weil man das ja nicht mehr so gut fühlt. Und dann sagt man, ja, okay, haben Sie Kopfschmerzen? Ja, nein, habe ich nicht. Haben Sie davor irgendwas Komisches gesehen? Dann sagen die ganz häufig, aber erst dann, ja, dieses Flimmern, was ich immer habe, aber das ist nicht schlimm, das kenne ich ja. So. Und dann merkt man, ach so, also dann geht es plötzlich wieder weg von Richtung Schlaganfall hin zu etwas, was sich ja graduell entwickelt hat, gewandert ist offensichtlich. Also aktiv nachfragen. Man ist erstaunt, wie häufig dann der Patient sagt, stimmt, das hatte ich, aber das kenne ich. Das macht mir keine Angst, so mit anderen Worten.
Dann haben wir natürlich noch den typischen Kopfschmerz.
Klar. Ne?
Halbseitig, den haben wir noch mit dabei.
Ja, kann auch ausbleiben, dann hat man halt eine isolierte Aura, aber typischerweise ja. Auch da, das sagt man immer so gern so halbseitig, aber letztendlich sind es auch nur bei 60% der Fälle. Das heißt, fast jeder zweite hat es halt beidseitig.
Ja, ich sehe schon, wir müssen eine Folge über die Migräne an sich machen. Wir wollen jetzt aber tatsächlich einfach nochmal auf die visuellen Phänomene, um da in die Differentialdiagnostik mit anderen Krankheiten zu gehen. Aha. Kannst du nochmal ganz, ganz kurz, jetzt haben wir drüber gesprochen, aber nochmal ganz kurz, was sehen die Patienten bei einer Migräne?
Es gibt viele Sachen, die sie sehen können, aber das, was wir klassisch sehen, ist das Flimmerskotom. Das heißt, ein Flimmern, das zentral beginnt, in die Peripherie zieht und danach von dem blinden Fleck gefolgt wird.
Gut, und dann eine der wichtigsten Differentialdiagnosen ist der Schlaganfall. Auch den haben wir gerade schon angesprochen, aber auch hier vielleicht einfach nochmal die wegweisenden Unterschiede im Vergleich zur Migräne.
Es bleibt schwierig, aber vielleicht kann ich eine kleine Studie zitieren von Kollegen aus Kiel. Die finde ich tatsächlich ganz cool, das ist um Herrn Göbel, kenne ich jetzt nicht persönlich, aber die Studie gefällt mir sehr gut. Was die gemacht haben, die haben so ein bisschen so die Autosymptomatik mal minus 1 genommen, einfach so ein bisschen umgedreht und die haben gesagt, hey, eigentlich sollen sich die Symptome eben nicht wie bei einer Aura so langsam entwickeln, sondern die sollen sich schlagartig entwickeln. Und das war für sie eine Forderung dann, wenn verschiedene Sachen auftreten, zum Beispiel Parästhesien oder halt eben sensorische Ausfälle und visuelle Ausfälle, dann sollen die alle gleichzeitig auftreten und eben nicht nacheinander. Die Symptome sollen halt alle in Form von Defiziten sein. Also man soll nichts spüren und man soll nichts sehen. Da soll sozusagen nicht ein Flimmern sein und da soll auch kein Kribbeln sein. Das soll sozusagen Negativsymptomatik sein. Und idealerweise sollte sozusagen auch kein Kopfschmerz innerhalb von einer Stunde kommen. Und dann, wenn man das sozusagen so alles erfüllt, diese Kriterien, dann hat man eine enorm hohe Sensitivität und eine enorm hohe Spezifität, dass man eher dann davon sprechen muss, dass das, was man da beobachtet hat oder was der Patient schildert, halt eher eine TIA war und eine Chemie war und keine Migräne. Die hatten das sozusagen für TIA-Patienten gemacht. Das heißt, Patient kommt, Symptome sind schon abgeklungen und dann fragt man das sozusagen ab.
Und die TIA, ne, das ist die transitorische ischämische Attacke. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, klar, bei älteren Menschen ist das dann natürlich dann viel wahrscheinlicher, dass es eine Ischämie sein könnte, als wenn jemand, weiß ich nicht, 32 ist oder 36 oder so. Könnten wir nochmal kurz aufs typische Alter bei der Migräne zu sprechen kommen?
Also meistens differenziert sich das ja ab der Pubertät. Wir kennen die hormonellen Hypothesen und dann geht es sozusagen ordentlich hoch bei den Frauen bis ins Erwachsenenalter. Also wenn die Migräne von dem 50. Lebensjahr auftritt, stört mich das erstmal nicht. Aber die Spitze ist schon dann, wenn der Stress auch bei uns sozusagen einsteigt. Also jetzt nicht auf den Stress bezogen, aber so um die 30, 35 geht es dann hoch und dann kommt dann langsam ein Plateau und dann geht es auch wieder runter. Menopause ist dann das, was man ansteuert als Ziel, um die Migräne hoffentlich wieder zu verlieren.
Okay, ich habe jetzt so genau gefragt, weil wir machen jetzt Folgendes. Du hast jetzt immer 4 Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um eine klinische Situation zu schildern. Und zwar Alter, Geschlecht, Anamnese und Klinik. Also wir haben ja jetzt gesagt, die Migräne wird so ein bisschen unsere Homebase. Also in dem Fall wäre es jetzt 36 Jahre, weiblich, schildert einen Kopfschmerz, einseitig pulsierend, noch dazu ein Flimmerskotom. Und dann würden wir jetzt sagen, aha, okay, das könnte eine Migräne sein. Und du kannst jetzt immer diese 4 Stellschrauben, Alter, Geschlecht, Anamnese, Klinik, verändern. Und wir können dann schätzen, welche Differentialdiagnose da zugrunde liegen könnte.
Also ich soll jetzt die Frage stellen?
Genau. Charles-Bonnet-Syndrom kommt einmal raus, hast du ja schon gespoilert. Aber du kannst jetzt einfach mal loslegen und verschiedene Situationen schildern.
Okay, dann nehmen wir doch dieselbe Patientin und die sagt, sie schämt sich so ein bisschen, aber sie möchte es jetzt mal angesprochen haben. Sie kennt ja so Migräneattacken, aber manchmal hat sie das Gefühl, dass ihre Zunge gigantisch groß ist und dass die Decke viel näher an ihr dran ist. Sonst neurologisch unauffällig. Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen angesprochen.
Okay, dann könnt ihr überlegen. Ich warte jetzt hier mal nicht so ewig, dass euch das nicht auf den Keks geht, wenn ich jetzt hier dann so lange Wartezeiten mache. Wenn ihr noch ein bisschen braucht, drückt einfach auf Pause. Ozan, du kannst auflösen.
Ich habe jetzt sozusagen geschildert, was Patienten ja häufiger haben. Tatsächlich bis zu 19% der Patienten mit einer Migräne-Aura haben das, dass sie so Wahrnehmungsstörungen haben von körpereigenen und körperfremden Proportionen. Und das nennt man das Alice in Wonderland-Syndrom, wenn man so im Pubmed mal nachliest, dann gilt es auf der einen Seite als Rarität, die man zum Beispiel bei EBV-Enzephalitiden und dergleichen haben kann oder manchmal bei Tumorerkrankungen. Das ist total spannend, aber Dazu gibt es auch Studien, dass wenn man Patienten fragt, wie sollen man ihre Aura-Symptome schildern, was sie so vor der Attacke so spüren, vor der Kopfschmerzattacke, dann kommt das so gut wie nie von alleine. Aber wenn man dann das Angebot macht und das so viel zum Thema macht Angebote, wissen Sie, es gibt Patienten, die haben dann irgendwie eine riesen Hand oder eine riesen Zunge, haben sowas auch schon mal erlebt, dann sagt jeder fünfte, ja, kenne ich von mir. Ist schon spannend eigentlich. Also man muss den Leuten ein bisschen so die Angst vor Stigmatisierung auch nehmen und das entspannt, definitiv.
Okay, aber es kann nicht nur bei Migräne auftreten.
Nein, wie gesagt, es gibt jetzt, ich glaube, bei PubMed wird schon einige hundert Case Reports geben zu unterschiedlichsten Sachen. Häufig sind es halt doch irgendwelche Infektionen und da häufig mit EBV assoziiert. Aber wie gesagt, kann auch nach Traumata entstehen, kann aber auch unter bestimmten Tumorbedingungen passieren. Dafür müsste ich aber jetzt jeden einzelnen Case Report, glaube ich, nochmal durchackern.
Aber am häufigsten bei Migräne.
Am häufigsten definitiv.
Okay, also. Dann drehen wir unser Quizrad weiter. Alter, Geschlecht, Anamnese, Klinik.
Nehmen wir doch wieder so eine 26-jährige Dame, sie hat jetzt seit 2 Tagen oder sagen wir mal seit 3 Tagen hat sie das Gefühl, dass es irgendwie schlechter wird auf dem rechten Auge, sagt sie. Und das rechte Auge tut ihr auch weh, wenn sie das Auge bewegt und sie findet, dass wenn sie das linke, das gute Auge zuhält, dass alles total blau-grau wirkt, also weniger, ja, so ein bisschen fad wirkt das.
Okay, also das rechte Auge tut weh?
Das rechte Auge tut weh, okay. Weil sie die Augen bewegt. Das ist ein Bulbusbewegungsschmerz.
Mhm. Wenn sie die Augen bewegt. Und das linke Auge, wenn sie das abdeckt, also nur noch mit diesem rechten schmerzenden Auge gucken kann, dann wird es blau.
Gräulich.
Und ja, fad. Ja, okay. Noch irgendein Tipp oder müssen wir damit schon arbeiten?
Ist eine junge Dame und damit könnte man eigentlich schon mal arbeiten.
Dann könnt ihr nachdenken, zur Not auch auf Pause drücken. Und Ozan, du kannst auflösen.
Wäre jetzt für mich so das Klassische von einer Opticus Neuritis. Also wir haben Bulbusbewegungsschmerz, wir haben eine Farbentsättigung und wir haben sozusagen eine monokulare Visusminderung.
Und das Alter und das Geschlecht passen auch?
Ja, weiblich, jung, das passt gut.
Was machen wir da?
Ja, einer der wenigen Fälle wahrscheinlich, wo sich zum Beispiel mal ein MRT mit Kontrastmittel anbieten würde und natürlich halt Neuro-Workup, also MS-Workup im Sinne von halt Liquopunktion, gerne vielleicht auch mal ein VLP.
Visuell evozierte Potenziale. Ihr haut in der Neurologie auch immer ganz gerne mit Abkürzungen um euch, ne?
Ja.
Gut, dann machen wir weiter. Du darfst das Rad wieder drehen. Wer stellt sich jetzt vor?
Dann nehmen wir doch mal eine junge Frau, lassen wir sie wieder 26 sein, sagt, dass sie schon immer gefühlt im linken Gesichtsfeld Sternchen sehen hat, Formen sehen hat, manchmal bunt, manchmal nicht. Das kommt plötzlich und endet plötzlich, dauert vielleicht 30 Sekunden, mal eine Minute, vielleicht mal 1,5, aber auch nicht länger. Hat sonst eigentlich kaum Begleitsymptome, selten hat sie mal so Kopfschmerzen danach.
Okay, jetzt erstmal überlegen, welches Phänomen die Sternchen waren. Waren das die Phosphene?
Photopsin würde ich da zum Beispiel sagen, so Lichtblitze. Aber Phosphene sind auch so eben Lichtreiz ohne Licht. Ja, kann man, glaube ich, so beide stehen lassen.
Gut, und dann löst doch gerne auf, was liegt vor bei der Patientin?
Also wenn etwas wirklich immer im Gesichtsfeld lateralisiert ist, sonst keine Begleitsymptome, das ist nicht das Klassische, was man bei der Migräne erwarten würde, Übelkeit, Erbrechen, doch aber manchmal Kopfschmerzen und nur so kurz anhält, hatten wir schon mal gesagt, also die Migräne braucht ja schon so ein bisschen diesen 5-Minuten-Cut-Off, alles was drunter ist, würde mich jetzt an isolierte epileptische Auren denken lassen, visueller Genese.
Das ist auch die junge Frau eine typische Patientin?
Nein, kann auch ein junger Mann sein, kann auch 30 sein, aber theoretisch ist es ja schon so, dass es im jungen Alter schon diagnostiziert wird. Das heißt, dass da einer kommt und ganz überrascht ist mit 50, das wird nicht mehr passieren, weil das ja schon von vorher kennt und hoffentlich behandelt ist. Mhm. Da wird sich natürlich ein EEG anbieten und halt ein MRT, ist klar.
Und sie sagt ja, sie hat das Gefühl schon immer.
Eben, das nimmt ja so die Akuität raus. Das ist immer das, was ich sage, von dem Zeitprofil, was wir zu Beginn hatten, immer wieder gekommen, immer wieder keinen Schaden hinterlassen, nie in was anderes ausgeartet. Das hat dann Zeit.
Okay, also eine fokale Epilepsie, eine okzipitale dann.
Eine okzipitale, ja. Das kann man, weil ja die Epilepsie-Aura gerne auch Kopfschmerzen sekundär macht, natürlich auch schon auch mit einer Migräne verwechseln. Ja. Aber nochmal, dieses fixed lateralisierte und dass es so abrupt beginnt, abrupt endet, das spricht tatsächlich gegen die Migräne-Aura.
Das ist klinisch auf jeden Fall sehr relevant. Ozan, dann mach doch gerne weiter. Wer stellt sich als nächstes vor bei uns?
Junger Mann, war in Kopangan, 32 Jahre alt, hat viel LSD und Pilze konsumiert. Sag mal, ist 6 Monate her und seit 6 Monaten hat er jetzt Nachbilder und Halo-Phänomen und er findet das alles Rausch und alles wirkt zu hell, tut ihm auch alles weh. War beim Augenarzt, sagt nein, das ist alles tipptopp, hat auch schon MRT vom Kopf, war auch alles super. Was haben wir hier?
Gut, also ich glaube, die meisten werden jetzt sich irgendwie denken, dass das mit diesen halluzinogenen Drogen zusammenhängt, die er da auf der Partyinsel Kupangan genommen hat. Ist aber natürlich schon eine ganze Weile her, ne? Ein halbes Jahr. Was könnte hier vorliegen? Ihr könnt gerne wieder auf Pause drücken. Und ich löse auf, hier wurde geschildert die Hallucinogen Persisting Perception Disorder, die HPPD.
Das ist richtig. Ich bin auch dankbar, dass du es ausgesprochen hast, weil für mich ist es ein Zungenbrecher. Ich hätte mich einfach aufs Deutsche zurückgezogen. Also so eine anhaltende Wahrnehmungsstörung nach Halluzinogenmissbrauch sozusagen. Ist interessant, weil das ja sozusagen dann beim Psychiater landet. Wir haben ja sozusagen Substanzabusus und dann geht man dann mit diesen Problemen dann zum Psychiater. Dann sieht man noch Sachen, die sonst keiner sieht und dann ist somatisch findet man nichts. Also ist man dann sozusagen in dieser Schiene, ja. Aber sollen wir vielleicht gleich das Rad schlagen zu jemandem, der ist auch 32, der war auch in Kopangan, sagen wir mal, der hat aber keine LSD und keine Pilze konsumiert und der hat dieselben Probleme. Der hat sozusagen so ein stetiges Rauschen auf dunklen Flächen, hat er jetzt, sagen wir mal, weiße Pünktchen sieht er und auf hellen Flächen sieht er dunkle Punkte, die, ich weiß nicht, unsere Zuhörerschaft, wenn sie noch Analogfernsehen kennt, also diese typische Ameisenlaufen, Schneegestöber, bei einem schlecht eingestellten Fernsehsignal. Nur der beklagt genau dasselbe und der hat auch Nachbilder, findet er ganz schlimm und Fotophobie hat er auch ganz ausgeprägt. Ist nachtblind, ja, kann eigentlich nicht mehr nachts Auto fahren und der hat zum Beispiel das, was du gesagt hast mit dem Floaters oder beziehungsweise mit den Bluefield Endoptic Phänomenen, hat er auch ganz stark ausgeprägt. So, hat aber jetzt keine Drogen genommen. Was hat er denn?
Du hast das Stichwort Schneegestöber genannt. Vielleicht nochmal kurz nachdenken. Pause zur Not. Dieser Patient hat Visual Snow.
Er hat Visual Snow, richtig. Und das ist ganz spannend, weil der landet dann wiederum bei mir. Ja, der kommt sozusagen zum Neurologen, der schildert aber genau dasselbe. Und es gibt ja Visual Snow-Patienten, die sagen, ich hatte das erst mit zum Beispiel dem Beginn von Citalopram. Ja, die sagen, ich habe Citalopram genommen, habe es abgesetzt und danach kam das. So, das heißt, wenn die Droge von mir als Arzt verschrieben wird, dann ist es Visual Snow, ja. Wenn die Droge aber in Kopangan gekauft wird, dann ist es sozusagen die HPPD. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht so ganz ausdifferenziert, in welche Richtung das am Ende gehen wird.
Okay, aber lass die zwei nochmal auseinanderklamüsern. Also Visual Snow, ich finde, das ist mit diesem Fernsehgerät, mit dem Schneegestöber ganz gut zu beschreiben, dass man das eben im Gesichtsfeld hat. Wie ist es mit der HPPD? Also du hast gesagt, die Symptome sind ähnlich.
Genau, da gibt es auch zwei Typen. Es sind... Ich sage jetzt auch nur, weil das ist ja, eigentlich wird das ja vom Psychiater beackert, dieses Feld. Deswegen kann ich nur wiederholen, was die Psychiater sagen. Die sagen, da gibt es halt diesen Typ 1. Das ist zum Beispiel, die Leute hatten im Rauschzustand gewisse visuelle und nicht visuelle Phänomene und dann bekommen die beispielsweise jetzt Antidepressiva verschrieben und bekommen dann Flashbacks zu diesen Situationen. Das ist jetzt erstmal, klingt nicht wie Visual Snow, aber dann gibt es diesen Typ 2. Die berichten eben genauso über anhaltende visuelle Phänomene, über so ein anhaltendes Rauschen, anhaltende Nachbilder, Nachtblindheit, Lichtempfindlichkeit und dergleichen. Und die unterscheiden sich klinisch einfach gar nicht. Die unterscheiden sich lediglich in der Anamnese. Die Visual Snow-Patienten sagen zum Beispiel häufig, es ging einfach los, ich weiß nicht wann oder ich bin damit geboren oder nach einer starken Migräneattacke oder eben aber auch nach zum Beispiel Beginn von Citalopram. Ja? Und die HPPD-Patienten, die können immer ganz genau sagen, eine Woche vorher oder an dem Tag vorher habe ich halluzinogene Drogen zu mir genommen, ob das jetzt MDMA, LSD oder irgendwelche Pilze gewesen sind, sei dahingestellt. Aber die können ganz genau sagen, das war mein Auslöser. Vielleicht kann man hier noch eine Arbeit von Puletta und allen nehmen, das sind, die heißt irgendwie so 1100 Visual Snow-Patienten. Und genau in dieser Arbeit sind eben 70 Patienten drin, die sich klinisch in gar keinem Punkt unterscheiden, aber eigentlich als HPPD geführt werden müsste, weil sie den Substanzmissbrauch zuvor hatten. Deswegen auch die Frage wichtig, ob das dann in Zukunft relevant sein wird, ob das ein und dasselbe ist, nur die Auslöser andere sind, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht ganz geklärt.
Was würdest du in beiden Fällen an Diagnostik lostreten?
Ja, wenn es so klassisch geschildert wird, und es gibt jetzt sozusagen Fallberichte von so sekundären Visual Snow, aber ich würde einmal, würde ich tatsächlich MRT machen, einfach auch den Patienten von der Angst zu befreien. Ansonsten ist die Diagnostik wirklich wenig ergiebig. Das heißt, klar, die werden alle beim Augenarzt gewesen sein. Da wird man sagen, du hast 100%ige Sehkraft, das passt. Dann werden die beim Neurologen gewesen sein. Der wird ein VLP machen und sagen, ja, P100-Zeit, das Klassische, worauf man achtet, passt, ist in Ordnung. Das heißt, von vorne bis hinten passt das Potenzial, ist nicht ausgebremst, das ist in Ordnung so. Dann wird er nochmal ein MRT bekommen und dann wird man sehen, dass da auch nichts ist in den allermeisten Fällen. Und dann kann man den Patienten erstmal entlasten und sagen, du schau, was du hast, ist jetzt nichts, was dich akut weiter gefährdet. Ja, da ist keine sekundäre Ursache, da ist kein Tumor, der auf irgendwas drückt. Aber du hast natürlich trotzdem ein Problem, das dich halt im Leben einschränkt. Und den einen mehr und den anderen weniger. Es gibt Studien aus England, die besagen, dass 2-3% der Bevölkerung möglicherweise sogar an Visual Snow-Symptomen leiden. Aber je nachdem, ob man damit halt geboren wurde und aufgewachsen ist oder ob sich das später entwickelt hat, macht das natürlich einen unterschiedlichen Impact für die Lebensqualität, gell?
Und wenn das jetzt neu auftritt, also HPPD oder Visual Snow, was sage ich da den Betroffenen, wie lange das jetzt andauern wird?
Das wird wahrscheinlich bleiben.
Für immer?
Für immer. Es gibt Fallberichte von episodischen, ja. Schanken und Co. aus Bern haben das veröffentlicht, aber im Normalfall wird es bleiben. Aber vielleicht kann man dazu sagen, ich habe noch keinen gesehen, der davon erblindet ist oder dergleichen. Das ist ja immer die Angst, die dann so mitschwebt.
Und kann man irgendwie den Verlauf einschätzen, dass man irgendwie Hoffnung machen kann, dass das weniger wird zumindest? Oder muss man eher darauf hinweisen, dass das mehr werden wird?
Also so Langzeit habe ich jetzt keine Daten zu. Ich kann halt immer nur so retrospektiv sagen, wenn einer sagt, ich habe schon seit 20 Jahren und die meisten Jahre war stabil. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sind meine Nachbilder schlechter geworden. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, das ist wirklich wichtig, denke ich, ist sozusagen der Umgang mit der Erkrankung. Das sieht man doch ganz häufig auch bei anderen Erkrankungsbildern. Jemand landet im Rollstuhl, zieht sich zurück, macht nichts mehr, ja. Und der andere landet im Rollstuhl und versucht irgendwie Paragliden zu gehen und tauchen zu gehen und dergleichen. Also beide sitzen erstmal mit einer Paraparese da und haben etwas verloren, was ihnen sonst standardmäßig einfach gegeben war für den Alltag. Und ich glaube, der Umgang ist enorm wichtig und das beobachte ich schon auch bei Visual Snow-Patienten. Die einen, die dann tatsächlich daran zugrunde gehen, leider, ja. Und die anderen, die dann damit zu leben lernen und dann funktioniert es aber auch wieder.
Und noch eine Frage zum HPPD. Ist das den Leuten meistens klar? Also Drogen genommen und dann ging's los? Oder musst du nachfragen? Liegt das meistens auf dem Tisch?
Gar nicht klar. Gar nicht. Ich frage einfach. Ich sage immer, es gibt Leute, ich sage, sie haben jetzt das klassische Symptombild und den Syndromkomplex von Visual Snow. Das ist so. Das ist ja schon erleichternd. Und dann frage ich, was haben sie dann als auslösenden Faktor für sich gehabt? Und dann sage ich ganz klar, haben sie denn Drogen genommen davor? Aber nochmal, auch das ist nicht stigmatisierend gemeint. Das soll ja nur eingrenzen, in welche Richtung das geht. Und dann, das können andere Kollegen anders sehen, aber ich vertrete aktuell schon die Meinung, für mich ist das einfach wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche, nur halt mit einem unterschiedlichen auslösenden Agens am Ende des Tages.
Okay, dann machen wir weiter. Was hast du noch für uns in petto?
Nehmen wir doch einen 62 Jahre alten Mann, der sagt, ich habe jetzt irgendwie gestern das Gefühl gehabt, ich werde von der Seite fotografiert, das hat die ganze Zeit geblitzt und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und da ist so ein komischer Vorhang auf dem rechten Auge, ich sehe nichts, tut jetzt aber auch nicht so großartig weh. Das habe ich eigentlich, Schmerzen habe ich keine, sagt er.
Okay, ich glaube, ihr habt eine Ahnung zu Hause. Vorhang war das Stichwort. Ja. Der Mann hat eine Netzhautablösung.
Richtig. Also der braucht kein MRT. MRT hilft nicht immer. Der braucht sozusagen einen guten Ophthalmologen, der sollte einmal reinschauen.
Wie viel Zeit haben wir da?
Das muss schnell gehen.
Ja, okay, also Photopsien und eben dieser typische Vorhang, der von unten oder von oben kommt, das spricht für die Netzhautablösung. Lass uns doch vielleicht direkt die andere gefürchtete Diagnose mit hineinnehmen. Dann können wir die gut voneinander unterscheiden, der Zentralarterienverschluss. Wer stellt sich da wie typischerweise vor?
Idealerweise älterer Patient, es gibt natürlich Ausnahmen, sagen wir mal 70, 74 Jahre alt und der sagt, ich habe plötzlich nichts mehr auf dem linken Auge gesehen und jetzt ist es auch so. Hoffentlich, bis er in der Notaufnahme ist, ist es wieder weg, dann wäre es halt die Amaurosis gewesen oder es ist halt noch da, dann ist es halt Schlaganfall des Auges. Ja, also plötzlich Negativdefizit, ich sehe nichts mehr. Wenn es noch zusätzlich Symptome kommt, ich habe auch eine Sprachstörung mitentwickelt, ja, dann ist es wahrscheinlich embolisiert, dann wird es ja klassisch so, dann ist es nicht nur Auge. Dann weiß ich ja automatisch, oh, der hat neurologische Begleitdefizite zusätzlich, die sich ja nicht durchs Auge erklären lassen. Und dementsprechend weiß ich, das muss halt jetzt sofort gesehen werden. Zeitfenster ist da, kann lysiert werden.
Wie weit ist das Lysezeitfenster?
Genau, Lysezeitfenster ist ja bei uns immer 4,5 Stunden. Klar kann man das öffnen, zum Beispiel mit Perfusionsdefiziten, Mismatch-Analysen, die wir dann sozusagen beim Gehirn machen können. Das haben wir aber fürs Auge halt erstmal nicht. Also wir würden bis 4,5 Stunden lysieren. Dann kann man sich natürlich immer die Frage stellen, ob man nicht Off-Label dann doch noch ein bisschen später macht, wenn das Auge verloren gilt. Ja, aber bis 4,5 Stunden ist man erstmal auf der sicheren Seite.
Also bei den beiden höchste Eisenbahn, klinisch sind sie sich zwar im Werden nicht sehr ähnlich, in der Endstrecke aber sehr, man sieht nichts mehr und bei beiden ist wirklich Zeitdruck dran, also deswegen finde ich, kann man sie auch ganz gut sich immer zusammen merken. Ich würde sagen, wir machen aber noch weiter. Usan, was hast du noch für uns im Petto?
Nehmen wir doch den Patienten, älteres Semester, auch sagen wir mal 82, 83 Jahre alt, hat eine Makuladegeneration und sagt jetzt, ich sehe manchmal Menschen im Zimmer oder ich sehe Fratzen auf mich zufliegen oder Blumenwiesen. Ich weiß aber, dass sie nicht echt sind und die reden auch nicht mit mir.
Auch hier eine sehr spannende Klinik. Wir hatten es vorhin schon einmal angespoilert. Willst du auflösen?
Ja, Charles-Bonnet-Syndrom. Ich hatte vorhin schon ein bisschen eine Analogie gezogen zum Phantomschmerz, wenn sozusagen der sensorische Input fehlt und hier hat man sozusagen den fehlenden visuellen Input und das Gehirn macht halt, was es kennt und füllt die Gesichtsfelddefekte sozusagen an den Stellen, wo der visuelle Input fehlt, einfach auf. Dem Patienten ist bewusst, dass es nicht echt ist und viele fühlen sich auch nicht davon gestört. Aber ganz vielen tut es einfach gut zu hören, dass es halt keine psychiatrische Erkrankung ist. Also auch wieder Entstigmatisierung hier, ganz wichtig. Und ich habe mal irgendwie Zahlen gelesen, dass bei älteren Patienten mit einer Makuladegeneration jeder Fünfte das haben soll. Und ich glaube das. Ja, ich glaube das, weil wenn wir auf einer Schlaganfalleinheit sogar in der akuten Phase Patienten fragen, die ersten 3, 4, 5 Tage, dann schildern ganz viele das spontan und sagen, ja, es ist so. Es ist so, wie sie es sagen, aber stört mich nicht.
Und das ist eben eine dieser Situationen, wo man es wirklich anbieten muss, ne? Wo man sagen muss, sehen Sie da zum Beispiel was? Zum Beispiel eine blühende Rosenwiese oder etwas in der Art. Und dann sagen die Leute, ja, ja, stimmt, da ist schon was. Von sich aus machen sie es nicht, einfach aus der Angst, weil sie für verrückt gehalten werden könnten.
Absolut. Und was aber total interessant ist, wenn sie es doch mal spontan erzählen, und man das eben nicht hinterfragt und nicht die Frage stellt mit, ja, denken Sie denn, dass es echt ist oder nicht echt ist und nicht an die, ans Charles Bonnet denkt, dann landen da auch halt schnell Antipsychotiker sozusagen in deinem Medikamentenplan. Ja, die in den meisten Fällen einfach von dem Patienten nicht gewünscht sind und auch zu Komplikationen für einen akuten Setting.
Ist auch gar nicht so selten Vorstellungsgrund in der Psychiatrie, ne? Also auch da ganz wichtig, dass die Psychiaterinnen und Psychiater das gut kennen, das Charles Bonnet-Syndrom und natürlich auch alle Allgemeinmedizin, eigentlich alle sollten das kennen, weil, wie du sagst, die Prävalenzen, gut, die haben eine riesen Streubreite, ne? Literatur sagt so 2,8-20% älterer sehbehinderter Betroffener. Aber ja, du sagst, du glaubst diese jeder Fünfte, das deckt sich mit deinen klinischen Erfahrungen. Also ich finde das auch so ein klassisches Syndrom, das wir einfach nicht richtig auf der Kappe haben.
Absolut. Und ich denke, wie gesagt, nochmal, die Leute berichten ja Sachen aus vielerlei Gründen nicht. A, weil sie vielleicht nicht die beste Beobachtungsgabe haben, ist okay, muss man ja nicht. B, weil es ihnen vielleicht nicht wichtig erscheint. Und C, natürlich, weil sie sich halt dafür schämen. Und ich glaube, dieses Schamgefühl kann man den Leuten halt auch nehmen, wenn man sagt, das ist keine, also man muss sich ja für keine Erkrankung schämen. Aber bei psychiatrischen Themen, du weißt, wie es ist mit den Leuten, ja? Da will man halt nicht drüber reden. Und wenn man ihnen da diese Angst nimmt und sagt, nein, es ist noch nicht mal was Psychiatrisches, es ist was rein somatisches, organisches. Und ja, du musst auch nicht das mit Medikamenten behandeln. Häufig spricht es auch nicht gut an und bei vielen klingt es ja dann auch wieder ab, heißt das. Ja? Je nachdem, was halt die Ursache ist. Wenn ich die Sehstörung beheben kann, also wenn ich jetzt einen ausgeprägten Katarakt habe und dann gibt es eine Linsen-OP und das Sehen ist besser, dann klingt es auch bei vielen wieder ab.
Und typisch sind also hier ältere Betroffene mit einer bekannten Sehbehinderung oder, du sagtest auch, Zustand nach Schlaganfall.
Genau, die Sehbehinderung, das heißt, diese Sehbahn, die wir vorhin gegangen sind, von Auge bis Cortex, ist wurscht, wo der Schaden ist. Wenn der visuelle Input fehlt, wenn er sozusagen Defektareal ist, dann kann Charles Bonnet-Syndrom entstehen.
Und jetzt kennen wir es auch und erkennen es dann natürlich bestens. Was hast du noch dabei für uns?
Eine 28-jährige Dame, die hat vor einer Woche entbunden und hat jetzt einen Blutdruck von 250, Kopfschmerzen, Sehstörungen beidseits und hat jetzt noch einen epileptischen Anfall. So.
Da bin ich jetzt natürlich aus unserer Episode zum Schwangerschaftshypertonus mit Dr. Krenz bestens geschult. Das dürfte eine Eklampsie sein, wenn epileptischer Anfall dazu ist. Spricht man ja nicht mehr von der Präeklampsie. Ich setze euch da mal einen Link in die Shownotes. Die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, die Folge. Also ich sage Eklampsie.
Ja, und dann sozusagen dann im Rahmen des Präs als posteriores reversibles Enzephalopathie-Syndrom.
Und was machen wir?
Genau, Blutdruck einstellen, Eklampsie-Management, das Typische. Ist einfach zu viel Druck fürs Gehirn dann in dem Fall.
Und hochakute Situation.
Absolut, absolut. Und kann auch tatsächlich erstmal nur mit den Sehstörungen einhergehen, aber natürlich Verwirrtheitssyndrome und Anfälle, das ist dann too much.
Und da ist mir in Erinnerung geblieben, Dr. Krenz fragt immer alle seine schwangeren Hypertonie-Patientinnen nach Sehstörungen, nach Kopfschmerzen und guckt nach Beinödemen. Das ist einfach wirklich wichtig, dass einem da die Präeklampsie nicht durch die Lappen geht. Gut, dass wir es auch nochmal hier ansprechen. Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen zu Hause, aber wir haben noch Spannende in petto. Ozan, stell uns doch noch einen Patienten vor, bitte.
Ja, ich habe einen Patienten, der hat jetzt auch nichts gesehen, sagt er, kann es nicht ganz genau einordnen, ob es das linke Auge war, der linke Seite, das muss man noch alles herausfinden. Er kann es mir aber auch nicht mehr schildern, weil er sagt, ist eigentlich alles schon wieder weg. Gleichzeitig hat er eh nicht gut sprechen können, deswegen konnte er seine Symptome auch jetzt nach der Ehefrau erklären. Aber bis sie im Krankenhaus waren, bis der Krankenwagen da war, hat er gemeint, jetzt geht's ihm auch wieder wunderbar, möchte eigentlich nach Hause gehen.
Und ist im Krankenwagen irgendwas aufgefallen?
Nö, den ging es eigentlich da tatsächlich schon wieder sehr gut. Zu Beginn konnte er sich noch nicht gut ausdrücken und jetzt konnte er wieder sprechen, hat alles wieder gepasst. Und eigentlich hat er keine Beschwerden, weiß auch nicht, was da los ist. Er denkt, wahrscheinlich hat er vielleicht zu wenig getrunken.
Das ist jetzt interessant. Also der konnte nicht reden und der hatte irgendeine Art von Visusverlust. Wir können es jetzt ex post nicht mehr beurteilen.
Nö.
Und sonst nichts.
Sonst nichts. Das Einzige, was ihm aufgefallen ist, ist, dass sein Herz in letzter Zeit so ein bisschen stolpert. Das hat er schon gemerkt, aber das schiebt er auf die Aufregung.
Gut, alles klar. Das ist noch ein Hint. Da ist also vielleicht ein bisschen was hochgeschossen, was jetzt weg ist. Wir lassen einmal kurz überlegen und dann lösen wir auf. Das ist die Tia, ne?
Ja.
Das heißt, er hat eigentlich das Bild eines Schlaganfalls gehabt. Wenn ihn jetzt wahrscheinlich die Frau untersucht hätte, hätte er irgendwie auf einer Seite eine Schwäche gehabt, irgendwie Anhängerschwäche oder so. Und Was passiert dann? Wieso wird das kein ausgewachsener Schlaganfall? Wieso verschwindet das wieder?
Ja, wir haben ja auch sozusagen die Endogenese des Körpers, die schafft es dann manchmal, Trompen wieder aufzulösen, gell? Aber auch Fun Fact, das sieht man ja, dass ein Drittel der Patienten fast, wenn man dann ein MRT macht, auch wenn sie selber nichts mehr spüren, sich trotzdem Schlaganfälle zeigen, ja? Das heißt, wenn ich den jetzt nach Hause schicke, nie ein MRT macht, dann wird der Tier bleiben. Wenn ich aber ein MRT mache, dann wird es vielleicht bis zu einem Drittel der Patienten doch ein Schlaganfall gewesen sein. Ja, auch wenn der Patient sagt, eigentlich war das nach einer Viertelstunde wieder weg und ich habe nichts mehr gespürt.
Das heißt, du machst bei jedem Tier Verdacht eine MRT?
Wenn es tatsächlich eine Konsequenz hat und der Patient sich die Zeit nimmt zu warten, dann ja. An sich ist es aber auch etwas, was man, wenn man, sagen wir mal, der hat eine orale Antikoagulation, die führe ich jetzt fort, dann drängt der Patient auf nach Hause, dann kann er es auch gerne ambulant ergänzen, wenn es erstmal primär keine andere Konsequenz hat.
Die transitorische ischämische Attacke, TIA. Okay, wir haben noch einen allerletzten.
Ja, Dame, 65, kennt Kopfschmerzen eigentlich gar nicht, hat jetzt aber so diffuse Kopfschmerzen, die ziehen auch so ein bisschen aus dem Nacken raus, sie hat auch so ein bisschen B-Symptomatik, hat sich fiebrig gefühlt, hat auch Entzündungszeichen im Labor, ja, Fokussuche gemacht, wir haben nichts gefunden, deutlich erhöhte Blutsenkung aber, fühlt sich auch nicht so dolle und hat gesagt, in letzter Zeit, wenn sie so gekaut hat, dann ist es auch schon irgendwie so zu Ermüdungszeichen gekommen, so hier beim Kauen, und hat jetzt mal für 10 Minuten auf dem linken Auge nichts gesehen, so ein Balken, und war dann auch wieder da. War dann jetzt auch wieder gut, aber irgendwie ist sie nicht ganz geheuer.
Und das hat sie jetzt so aufgeschreckt, dass sie in die Notaufnahme kommt?
Ja, und weil sie hat diese Kopfschmerzen auch mit Ibuprofen und dergleichen nicht gut behandelt bekommen. Und dabei kennt sie Kopfschmerzen ja gar nicht.
Okay, also ältere Dame, Kopfschmerzen, wie du sagst, das Kauen ist irgendwie komisch, wir haben eine hohe Blutsenkung und jetzt zeitweise auch einen Balken gehabt im Gesichtsfeld für 10 Minuten. Ich denke, ihr dürftet eine Idee haben. Ozan, willst du unseren allerletzten Mini-Fall auflösen?
Ja, wäre für mich jetzt die anteriore ischämische Optikusneuropathie, und zwar von der arteritischen Form gewesen.
Also die Aion, gibt es ja eine arteriitische Form, hast du ja jetzt schon gesagt, und eine nicht-arteriitische. Vielleicht kannst du uns die beiden auch noch mal ein bisschen näher bringen.
Also wie der Name schon sagt, das ist die ischämische Optikusneuropathie, und da kommt es einfach zu einer Durchblutungsstörung des Sehnervenkopfes. Das kann eben arteritisch bedingt sein, durch halt die Entzündung, wie bei der Arteritis temporalis dann, oder bei der Riesenzellarteritis, sagen wir es mal so, oder halt auch nicht arteritisch bedingt sind.
Das war der Hint mit dem Kauen, ne?
Ja, genau, der Claudicatio masseterica, genau.
Jetzt war deine Patientin in dem Beispiel 65, die arteriitische Form tritt ja eigentlich fast immer oder fast ausschließlich nach dem 60. Lebensjahr auf. Die nicht-arteriitische Form, also die arteriosklerotische ist es ja meistens, die kann schon auch deutlich früher auftreten, mal ums 50. oder auch bei noch jüngeren Patientinnen und Patienten.
Mhm. Und es ist sogar viel häufiger nicht-arteriotisch, wenn man ehrlich ist, ja. Es ist halt nur nicht so bekannt und so geläufig wie jetzt, weil das andere hat einfach, sagen wir mal, als Krankheitsbild ein bisschen mehr Charakter.
Okay, alles klar. Und dann machen wir Swinging Flashlight Test und Perimetrie. Und dann natürlich, da müsste man mal reinschauen ins Auge, ne, Ophthalmoskopie.
Genau. Und hier kann es sein, dass er tatsächlich reinschaut und erstmal nichts sieht. Ja, wenn sozusagen der Sehnervenkopf noch nicht geschwollen und noch nicht abgeblasst ist, dann kann es schon sein, dass in der Akutphase erstmal das auch nicht richtig eingeschätzt wird. Ja?
Und bei der arteriitischen Form würden wir dann natürlich Hochdosis Glukokortikoide geben und bei der nicht-arteriitischen Form, die ja meistens arteriosklerotisch bedingt ist, dann entsprechend...
Genau, vaskuläre Risikofaktoren, Einstellungen, also alles analog eigentlich dann.
Alles klar, dann würde ich sagen, sind wir einmal durch, und weil das jetzt eine ganze Menge war, fasse ich euch die wichtigsten Infos nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Wenn Patientinnen und Patienten uns berichten, dass etwas mit dem Sehen nicht stimmt, dann stellen wir uns zunächst immer einige Fragen. Erstmal, handelt es sich um eine positive oder eine negative Symptomatik oder einfach eine gestörte Wahrnehmung? Ist die Störung monokulär oder binokulär? Wie schnell ist das Ganze aufgetreten? Wie hat es sich entwickelt und in welchem zeitlichen Verlauf? Ist es ein Erstereignis oder ist das vielleicht schon ein paar Mal aufgetreten? Und gibt es oder gab es Begleitsymptome? Dafür anamnestizieren wir sorgfältig, immer auch was anbieten, das kann wirklich helfen, und klinisch untersuchen wir mit dem Abdeckversuch und der Fingerperimetrie, gegebenenfalls auch mit dem Swinging Flashlight Test. Red Flags sind Negativsymptome, akuter Beginn, hohes Alter, B-Symptome. Es kann in der gesamten Sehbahn zu Störungen kommen, am Auge selbst, zum Beispiel zur Netzhautablösung, da geben Betroffene Photopsien an und ein Skotom. Wenn das balkenförmig ist, spricht das besonders für die Netzhautablösung. Das wird auch häufig als so eine Art Vorhang geschildert. Es kann am Auge natürlich auch zu anderen Störungen kommen, zur Hornhautverkrümmung zum Beispiel. Das kann auch zu einer veränderten Wahrnehmung führen. Wir können Störungen an der Gefäßversorgung haben, zum Beispiel beim Zentralarterienverschluss. Der ist akut einsetzend, schmerzlos, mit massiver Visusverschlechterung, ein absoluter Notfall. Dann gibt es auch die Aion, arteriitisch oder nicht arteriitisch, als Durchblutungsstörung der Papille, ebenfalls mit einer plötzlichen Sehminderung des betroffenen Auges. Und auch Begleitsymptomen wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder der Claudicatio masseterica, ebenfalls ein Notfall. Am Sehnerv kann es zur Optikusneuritis kommen, akute bis superakute Sehstörung mit dieser charakteristischen Farbentsättigung. Und es kann auch zu Bulbusbewegungsschmerzen kommen, das sind meistens jüngere Betroffene. Hier dann auch unbedingt eine MS abklären. Auf Höhe des Chiasmas kann ein Hypophysenadenom drücken, das verursacht dann dieses berühmte Scheuklappenphänomen. Und hinter dem Chiasma, das heißt also im Traktus, der Radiatio, im Cortex, da können allerhand Störungen auch auftreten. Die klassische Migräne zeigt sich mit Flimmerskotomen über Minuten wandernd von zentral in die Peripherie. Das ist eher ein bogenförmiges Skotom, es ist eher schwarz-weiß, es kann zu sensorischen Auffälligkeiten kommen, die Sprache kann betroffen sein. Wir sehen Photophobie und auch häufig den klassischen Kopfschmerz. Als Sonderform haben wir hier das Alice im Wunderland-Syndrom gehört. Da wird zum Beispiel angegeben, dass die Zunge gigantisch groß sei oder die Decke zum Beispiel viel näher einem vorkommt, als das sonst der Fall ist. Wichtig, da kann auch eine Infektion dahinter stecken. Also das gibt's nicht nur bei der Migräne. EBV hatten wir hier genannt. Dann der klassische Schlaganfall. In Abgrenzung zur Migräne sehen wir hier zum Beispiel Symptome in Form von Defiziten und die treten auch dann eher gleichzeitig auf, also nicht sukzessive wie bei einer Migräne typischerweise, sondern eher gleichzeitig beim Schlaganfall. Außerdem sollte der Kopfschmerz fehlen innerhalb der ersten Stunde. Wir haben die kleine Schwester des Schlaganfalls angesprochen, die TIA. Auch hier ältere Betroffene, akuter Beginn, mehrere Symptome gleichzeitig. Diese verschwinden dann aber. Wir haben über die fokale Epilepsie gesprochen. Das sind häufiger jüngere Patientinnen und Patienten, die sich vorstellen. Die Älteren wissen dann irgendwann meistens schon, dass sie es haben. Hier sehen wir schnell beginnende Wahrnehmungsphänomene. Die sind fix lateralisiert, gehen immer von der gleichen Stelle los. Die sind eher bunt und in Form von Formen. Es können auch Photopsien auftreten. Aber besonders wichtig eben in Abgrenzung zur Migräne. Es geht einfach viel schneller los mit diesen optischen Wahrnehmungen. Wir haben über die HPPD gesprochen. Die Hallucinogen Persisting Perception Disorder, da haben wir eine positive Drogenanamnese und dann anhaltende Nachbilder, Halophänomen. Wir sehen Patientinnen und Patienten, die sagen, ich wurde schon ophthalmologisch abgeklärt, da kam nichts raus, die MRT ist auch blande, die landen häufig auch mal in der Psychiatrie. Und dann haben wir Visual Snow angesprochen, ganz ähnlich zur HPPD. Ozan Erin geht sogar aus davon, dass das die gleiche Erkrankung ist, wir es nur aktuell noch unterschiedlich nennen. Auch da haben wir anhaltendes Flimmersehen im gesamten Gesichtsfeld, dieses typische Fernsehrauschen. Es kann zu Nachtblindheit kommen, Photophobie, Floaters, Blue Field and Optic Phenomenon. Diese Patientinnen und Patientinnen landen eher in der Neurologie. Dann das Charles-Bonnet-Syndrom, auch das haben wir angesprochen. Das tritt vor allem bei älteren Menschen mit Sehbehinderung auf. Das Gehirn füllt dann dieses Nichtsehen, das die haben, mit Pseudohalluzinationen auf. Da werden dann zum Beispiel Fratzen, Rosenfelder oder Blumenwiesen wahrgenommen. Wichtig, das muss man meist aktiv ansprechen, sonst geben das die Betroffenen oft nicht zu, einfach aus Sorge für verrückt gehalten zu werden. Wenn es zur Sprache kommt, landen sie auch dann tatsächlich häufig fälschlicherweise in der Psychiatrie und bekommen auch nicht selten fälschlicherweise Antipsychotika. Also das ist wichtig, dieses Charles-Bonnet-Syndrom auf der Kappe zu haben, damit das eben nicht passiert. Und zuletzt habe ich dann noch für euch das PRES, auch das haben wir angesprochen, das posteriore reversible Enzephalopathie-Syndrom. Da haben wir uns gemerkt, die Eklampsie-Patientin zum Beispiel mit einem hohen Blutdruck. Auch hier kann es eben zu Sehstörungen kommen und auch das ist eine hochakute Situation. So viel im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, jetzt seht ihr etwas klarer, wenn die Patientinnen und Patienten nicht so klar sehen. Ozan, gibt es denn deinerseits noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, nochmal wichtiger als sozusagen, wer zuständig ist, ist erstmal, wo die Läsion sitzt. Und deswegen nehmt euch die Zeit, ist nicht schwierig. Übt es auch gerne mal zu Hause. Abdeckversuch, ihr braucht nur eine Hand, mehr nicht. Und bei der Fingerperimetrie braucht ihr halt zwei Hände, aber das hat jeder von euch meistens dabei. Und deswegen nutzt es. Diese zwei Minuten, die ihr zu Beginn investiert, die werden euch den weiteren Verlauf sowas von vereinfachen. Und dementsprechend habt Spaß daran und macht den Patienten Angebote. Das ist immer ganz wichtig. Patienten brauchen ein bisschen Unterstützung, um ihre visuellen Symptome einzuordnen. Und ich denke, dass ihr jetzt ein ganz gutes Handwerk dann oder Werkzeug zur Hand habt, wie ihr das denn zum Alltag umsetzen könnt.
Sagt Dr. Ozan Ehren, Oberarzt in der Neurologie in der Münchner Klinik Bogenhausen. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast warst.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, Philipp. Hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
Das kann ich tatsächlich nur so zurückgeben. Vielen Dank nochmal euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne nochmal in die Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu unserer Online-Fortbildung zum Leitsymptom Schwindel. Ist ja auch sowas, was einem ja häufig Kopfzerbrechen macht in der Praxis, in der Notaufnahme. Danach wisst ihr dann da auf jeden Fall bestens Bescheid. Wenn ihr wollt, drückt gerne auf Abonnieren, sprecht gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen über den Amboss Podcast. Wir freuen uns über alle, die zuhören. Wenn ihr Amboss noch nicht ausprobiert haben solltet, könnt ihr das natürlich machen unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Ist ja kein Geheimnis, wir haben jetzt einen fantastischen KI-Modus, also probiert den auch gerne mal aus. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei seid. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.